Von dir kommt ansonsten nämlich immer in this economy, in dieser aktuell etwas angespannten wirtschaftlichen Situation, hauen wir eine Olivenölfolge raus.
Ja, und ich muss werde mir heute auch zu Recht sagen lassen müssen, hast du eigentlich ein bisschen deine Prioritäten falsch, Van der Weyer? Dass du...
Das ist zu judgy.
Ja, ich kann es komplett verstehen.
Du, die einen fahren Sportwagen, die anderen kaufen halt Olivenöl.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, bei dem Trübung wirklich überhaupt gar kein Qualitätsmangel ist. Wir sprechen über Olivenöl. Hallo Jule.
Hi Anke.
Wir werden in dieser Folge klären, wann es wirklich überhaupt gar kein Problem ist, in Olivenöl zu braten. Mit der großen, großen Betonung auf wann, nicht ob. Und ihr werdet nach der Folge ein bisschen wie nach unserer ersten Tomatenfolge auch mit anderen Augen durch den Supermarkt gehen.
Ja.
Anders Schilder lesen wird angesagt.
Anders Schilder lesen. Eigentlich möchte ich nicht mit einer gewissen Form der Hoffnungslosigkeit einsteigen, aber ich möchte auch so, also so Erwartungsmanagement vielleicht ein bisschen ernüchternd wird's heute.
Aber in a good way.
Auf jeden Fall.
Wir werden vielleicht ein bisschen geerdeter sein und wir werden der Magie von Olivenöl auf die Spur kommen.
Oh ja.
Aber auch ein Teil der, ich will es mal Magie-Folklore nennen, vielleicht ein bisschen wegnehmen. Wir werden quasi dahin gehen, wir werden so zum richtigen.
Wo es am Gaumen brennt?
Ja, und vor allen Dingen eben, ne, wir werden dieses ganze Gedöns drumherum, was Olivenöl oft hat, das werden wir wegnehmen,
okay.
Sondern so zum richtigen Charakter gehen.
Verstehe.
Wir, glaube ich.
Okay, ja.
Das wünsche ich mir.
Ja, wir sind der große Aufklärungspodcast und ich denke, dass gerade das Thema Olivenöl, ja, da muss mal ein bisschen aufgeklärt werden. Liebe Anke, bevor wir jetzt hier wirklich in die knallharten Facts gehen und Etikettenschwindel hin und her, ich finde, wir müssen mal ein bisschen nett reingehen. Und zwar gibt es ein Gericht, was sich so in dein Gedächtnis gemeißelt, gehämmert, gebrannt hat, was komplett über quasi Olivenöl funktioniert?
Es gibt, also ich, als es aufgeschrieben hat, es, ne? Full Disclosure, wir sprechen uns ja hier ab darüber, wo wir sprechen, damit wir coole Antworten parat haben.
Ja, das nennt man Recherche, das nennt man Vorbereitung, das ist höchst professionell.
Genau, und ich dachte so, boah, schwierig, weiß ich, gibt's das, gibt es diesen Olivenöl-Erweckungsmoment? Und dann ist mir eingefallen, doch, den gab es tatsächlich und der ist noch gar nicht so ultra lange her, so 9 Jahre, glaube ich.
Mhm.
Und zwar, wir haben einen Roadtrip gemacht um die Iberische Halbinsel, also Spanien, Portugal.
Mhm.
Da sind wir quasi einmal um die Ecke gefahren und dann waren wir in Nordspanien, in Galicien.
Mhm.
Irgendwie entweder, ich habe versucht nachzuvollziehen, welche Stadt es war entweder Pontevedra oder A Coruña. Und wir haben uns Oktopus a la Gallega, also galizischer Art bestellt. Und das ist einfach nur gekochter Oktopus, also der so richtig geil mit Lorbeerblatt und so, ne, so richtig geil gekocht. Der wird in Stücke geschnitten, der wird auf einem Holzbrett angerichtet und dann kommt da einfach nur Olivenöl drüber, Paprikapulver und ein bisschen Salz. Und das war abgefahren. So simpel.
Ja, keine Röstaromen.
Keine Röstaromen. Ja. Mhm. Das ist nicht noch mal auf den Grill gewandert. Mhm. Das war mega perfekt einfach, weil der Oktopus so richtig buttrig,
süß,
leicht süßlich war. Das Olivenöl hat so ein bisschen Bitternis reingebracht, aber auch so grüne Aromen. Und dann wirklich auch kein Pfeffer, nix, sondern einfach nur ein bisschen Salz und eben dieses Paprikapulver. Ja. Und
boah,
ja. Das, also
das ist ein guter Erweckungsmoment.
Das wurde, also es ist, finde ich, sowas, was einem im Nachhinein, also manchmal hat man ja sowas, wo man denkt, okay, ich habe mir das gerade ins Maul gesteckt, mein Leben hat sich verändert. Und manchmal ist es aber auch sowas Leises, wo man dann einfach im Nachhinein merkt, guck mal, daran habe ich wirklich noch immer mal wieder gedacht, an diesen Oktopus, den wir dort in diesem Restaurant gegessen haben. Das war der Olivenöl-Moment.
Oh, es ist ein guter Moment, es ist ein richtig guter, ich bin quasi dabei. Ich sitze auch, also es ist ein Plastikstühlchen.
Ich weiß nicht mehr, also es ist auf jeden Fall nichts Schickes.
Ja.
Es wird mit dem Holztisch gearbeitet. Ich bin dabei,
gefällt mir sehr gut. Und dieser, was du gerade meintest, dass, also manchmal hast du ja so Food-Momente, wo du wirklich in dem Moment, also so ein bisschen dieses, was ist ich, das Proust'sche Madeleine und sofort explodiert dein Kopf und du denkst, ja, okay, ich verlasse gerade meinen Körper und die Englein singen und diesen Moment, den werde ich nicht wieder vergessen oder er wird dazu führen, dass ich ab jetzt dieses und jenes Lebensmittel mir mindestens einmal die Woche reinstelle. Und manchmal gibt es eben auch diese Momente, wo du wirklich erst Wochen, Monate, manchmal Jahre später drauf zurückguckst und denkst, ah,
das war das.
Das war das. Alter, krass. Und ich musste über diesen Olivenöl-Moment auch nachdenken, so von wegen, ich weiß, dass das Olivenöl in meiner, ich würde sagen, vielleicht frühe Jugend, auf einmal war es da, wurde auch gar nicht in Frage gestellt, war auf einmal da, sonst immer Raps, Distel. Distelöl war ein Ding und Sonnenblume.
Interessant, bei uns Raps und Sonnenblume.
Ab und zu war da auch mal ein Distelöl, was man jetzt so, ist gar nicht mehr irgendwie am Start. Und auf einmal war eine Olive da, Feierabend. Und man hat das auch gar nicht in Frage gestellt. Es haben sich auch nicht diese Fragen gestellt, was brät man damit an und was nicht. Brät man überhaupt damit an?
Da habe ich eine Frage dazu.
Ja.
Und zwar kam das Olivenöl zusammen mit dem Balsamico-Fläschchen?
Balsamico kam einen Ticken später.
Okay.
Eine kleine Verzögerung. Ich glaube, dass das Olivenöl ungefähr zum Zeitraum als Tomatencaprese, also als es auf einmal in jedem Supermarkt Mozzarella gab, Gummimozzarella, auf einmal stand das Olivenöl in der Küche und als es als gefüllte Zucchini, gefüllte Zucchini mit Hackfleischfüllung, als die aufkamen in der Casa Floss, da war auf einmal das Olivenöl da und ist seitdem nie wieder gegangen. Aber dass das wirklich sowas kulinarisch mit mir gemacht hat, boah, das war irgendwann im tiefen, tiefen Schwarzwald und es war im Dessertbereich und es war auf jeden Fall nicht, es war nicht dieser Moment mit den Englein, es war ein Begeisterungsmoment, aber ich habe erst, ich würde sagen Monate, wenn nicht Jahre später, habe ich erst verstanden, was das mit mir gemacht hat perspektivisch und es war im Dessertbereich, wo absoluter Klassiker, wo Aprikosen, beziehungsweise in meinem Falle waren es so Pfirsiche, und zwar waren es so Flachpfirsiche, die wurden einfach nur in Stücke geschnitten und wurden mit so einem lauwarmen Olivenöl, Honig und frischem Thymian und so ein bisschen Lavendel.
Oh, das klingt aber auch richtig lecker.
Wurden die einfach nur so ein bisschen gemischt. Da wurde auch nichts großartig angebraten.
Das heißt, es ist wirklich nur ein aufgeschnittener Pfirsich.
Es war ein aufgeschnittener Pfirsich.
Wahrscheinlich der hatte dann aber keine auch ein sehr perfekter Pfirsich. Ne?
Das war so ein richtiger, so ein dieser, wo du, wenn du reinbeißt, dich so nach vorne überbeugen musst, damit du dich nicht voll saust mit dem ganzen Saft. Und die läuft da so am Mundwinkel runter.
Und es war, du hast gerade gesagt, ein Plattpfirsich. Das heißt, das war auch in einer Zeit, in der man sich das wirklich besorgen musste und das nicht im Supermarkt einfach.
Absolut, ja. Das wird so 2006 oder so gewesen sein. Many moons ago. Und es war lauwarm und es war ein gutes Olivenöl. Das war so ganz dunkel, schon fast eher grünlich als gelb. War ganz intensiv, auch herb. Natürlich dadurch, dass da Honig dran war und eben dieser sehr süße Pfirsich, hat man sich nicht so über diese herbe Note vom Olivenöl so viele Gedanken gemacht, aber einfach, es hat alles so gut zusammengepasst. Du hattest auf einmal diese Kräutrigkeit von dem Thymian und dann kommt auf einmal dieser kleine Lavendel um die Ecke, wo du eigentlich denkst, das kenne ich doch wirklich nur von den Motten-Säckchen bei der Oma, da wo die Wintermode im Schrank ist, da hinten, wo es komisch müffelt, das ist Lavendel. Und jetzt ist das auf einmal an den Pfirsichen dran mit dem Olivenöl, was schon total seltsam ist und es schmeckt wahnsinnig gut und überhaupt nicht wie die komische Mottenkugel. Und dann gibt es dazu eine Kugel Creme Fraiche-Eis oder, wenn du ganz crazy girl bist, gibt es dazu eine Kugel so ganz cremiges, mildes Ziegenfrischkäse-Eis.
Oh ja.
Und du gehst
auf jeden Fall nochmal eine kleine Säuerlichkeit.
Eine kleine Laktosäure kommt noch um die Ecke. Du kannst es aber auch einfach so lassen.
Mhm.
Und dieses Olivenöl hat das so, es hat dafür gesorgt, dass das alles irgendwie eine Emulsion wurde.
Mhm.
Dass der Honig, der Saft, der aus dem Pfirsich rausgelaufen ist und das Öl, wenn du das gerührt hast und es war halt so lauwarm, ich mache gerade diese rührende Bewegung, dass das so eine Emulsion wurde und das war so dermaßen sämig, dass ich überhaupt erst verstanden habe, was das Wort sämig meint.
Mhm.
Weißt du, das hat sich so auf die Zunge gelegt, so ein Film, und war nicht unangenehm.
So eins dünner als Lipgloss.
Ja.
So.
Und das war irgendwie so ein, okay, krass, Olivenöl. Olivenöl würzt und muss man nicht nur achtlos auf Holland-Tomaten schütten, sondern irgendwie ist Olivenöl geil. Verstehe. Ja, das war mal. Das war der. Und das auch noch im Schwarzwald, ne? Naja, aber Dinge passieren.
Wir sind ja jetzt mitten im Spätsommer. Die Urlaubssaison ist gerade so ein bisschen am Ausfaden und es ist natürlich auch wieder passiert, dass ich auf meiner TikTok For You-Page oder meiner Instagram-Explore-Page, dass da wieder diese Leute waren. Und ich nehme mich nicht davon aus, du bist in Spanien, du bist in Portugal, du bist in Italien und plötzlich denkst du dir, mein Sandwich, da kommt jetzt keine Butter mehr drauf, da mache ich so ein Glucki Olivenöl. Das habe ich jetzt schon wieder so häufig gesehen, dass die Leute sich so Brote gemacht haben, wo sie dann quasi den Fettträger oder das Fett auf dem
Den Fettaufstrich
durch Olivenöl ersetzt haben. Wo ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich da bin und wie viel Sinn das für mich macht, weil natürlich der Vorteil von sowas wie Butter oder so ist, oder Margarine meinetwegen auch, dass du das relativ dünn verstreichen kannst. Und Olivenöl, das hat ja nicht so einen Streichfaktor.
Nee, es sickert.
Ja.
Das sickert. Ja, ich verstehe. Also sagen wir mal so. Ich finde, zum Reinkommen in so einen Abend, mir mal so ein Tässchen Olivenöl zu machen und da mache ich dann Salz, vielleicht eine Prise Pfeffer. Ich möchte da keinen Essig drin haben tatsächlich. Ich würze möglicherweise mein Olivenöl mit Salz und Pfeffer und tunk da Brot rein und dann geht's dann so langsam los. Finde ich total nett. Gefällt mir gut. Ich liebe auch die Pan con Tomata, nehme ich mal an, wo du so alles drauf reibst.
Und wo dann aber auch gerne mal so ein, das habe ich, ich war mal in Andalusien, da standen dann so kleine Olivenölkännchen auf dem Tisch mit so einem ganz dünnen Schnabel quasi. Ja. Wo dann, weil das ist ja auch oft, finde ich, dann das Problem. Du brauchst ja wirklich zum richtigen Drizzeln so einen dünnen Strahl Olivenöl und nicht so ein Gluck und dann ist leider dein ganzes Brot voll an einer Stelle und am Rest nicht. Deswegen finde ich es als Sandwich-Unterlage manchmal ein bisschen unpraktisch, glaube ich einfach.
Ich finde es zum Tunken perfekt und das finde ich auch gut. Und ansonsten bin ich einfach im Sandwich-Bereich. Also entweder mache ich mir ein Butterbrot, ein Allmann-Butterbrot, wo, also sagt ja der Name, Butterbrot. Da kannst du jetzt ja nicht Olivenölbrot machen.
Eine Stulle.
Also ich mache mir jetzt nicht Olivenöl.
Eine Fettbämme.
Und leg mir dann da eine Scheibe Veggie-Leona drauf. Nee, das machen wir mal nicht, sondern da kommt eine Butter drunter. Deswegen ist ja ein Butterbrot.
Außer du machst dir, wie in der letzten Folge, ein Tomatensandwich, dann kommt natürlich Mayonnaise unten.
Im Sandwich-Bereich bin ich nämlich immer Team Mayo. Team Mayo, Team Remoulade, sowas.
Mayo, Remo,
Salatcreme. Was ich aber natürlich extrem gut finde, ist, wir wissen ja, ich bin in der Bruschetta-Era. Ich bin in der Crostini-Era. Und so ein Ciabatta-Scheibchen oder so eine Baguette-Scheibe mit so ein bisschen Olivenöl bestreichen, in der Pfanne anrösten und eventuell mit Knoblauch abreiben. Das ist eine geile Sache. Das mache ich nicht mit Butter. Ja, da sind wir im Olivenölbereich. Mhm,
absolut. Ich bin auch dafür, wenn Salat auf Sandwiches oder in Sandwiches wandert, den nicht einfach da drauf zu legen, sondern vorher ein kleines, den anzumachen. Das den muss Salat. Für mich, genau, ja, das muss, aber das klar. passiert ja so oft, ne? Dann hast du so eine Handvoll Rucola und du denkst so, wenn du die jetzt einmal noch mal kurz durch ein bisschen einmal Olivenöl ziehst, Salz, Pfeffer, da kann meinetwegen ein Hauch Zitrone noch dran, muss aber noch nicht mal, aber dass die einfach mal komplett ummantelt sind davon.
Eine Ummantelung, ja.
Dass das stattgefunden ja. hat, das macht schon auch
sehr viel.
Sehr viel. Extrem. Da würde ich das im Sandwich, glaube ich, eher dann dort versenken, das Olivenöl.
Finde ich total gut. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja, aber dass ich mir jetzt einfach so, also zum Dippen ja, aber dass ich mir jetzt dann einfach, also dass ich Olivenöl als Butterersatz im Brotbereich verwende, nee. Was ich aber wiederum sehr schön finde, ist, Butter und Olivenöl können sich ja auch ergänzen im Brot, also im Bratbereich.
Nicht im Brot, sondern und im Brotbereich. Du kannst ja auch auf dem Sandwich Butter draufschmieren und später diese Dressingnummer mit Olivenöl machen, aber im Brat- und im Brotbereich kannst du
das
machen.
Das finde ich total schön, weil wir sprechen später noch darüber, wie hoch man Olivenöl erhitzen kann, könnte. Auf jeden Fall hat es einen höheren Rauchpunkt als eine Butter. Das deswegen heißt, so dieses Olivenöl, gute alte, erst anbraten in Öl, später Hitze runterdrehen, Flocke Butter rein, dass es schön schäumt.
Oder natürlich anbraten in Butterschmalz und dann später mit Olivenöl abdressieren.
Kann man natürlich auch machen. Possible. Auch da gibt es, weil wir kommen auch später noch dazu, wir deklarieren heute offiziell, nee, es ist viel zu förmlich, aber Olivenöl ist nicht einfach ein Fett, einfach ein Fett, was da ist, um...
Ein Fett, von dem mein guter Freund in der Küchenschlacht, Björn Freitag, sagt, hör mal, das ist so gesund, das hat ja so viele ungesättigte Fettsäuren. Richtig. Wir wollen aber gar nicht darüber sprechen, der Gesundheitsaspekt, es wird bestimmt eine Folge 2 geben, da können wir ganz viel darüber sprechen, was für sekundäre Pflanzenstoffe da drin sind und was eigentlich eine ungesättigte Fettsäure bedeutet und warum es auch Säureangaben teilweise auf Olivenöl gibt. Das werden wir diese Woche,
und
diese
Stichwort
Folge nicht
Mittelmeer,
machen.
Diät möglicherweise. Gibt es ja wirklich dieses
absolut.
Wort. Das machen wir heute nicht. Nee. Wir sagen heute aber, Olivenöl, damit würzt man. Es ist nicht einfach nur ein Fett, um irgendwas schlupsig zu machen.
Oder um gesund zu sein.
Exakt. Sondern es ist ein Würzöl. Aber worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, weil von dir kommt ansonsten nämlich immer in this economy, in dieser aktuell etwas angespannten wirtschaftlichen Situation, hauen wir eine Olivenölfolge raus.
Ja, ja. Und ich muss werde mir heute auch zu Recht sagen lassen müssen, hast du eigentlich ein bisschen deine Prioritäten falsch, van der Weyer? Dass du...
Das ist zu judgy.
Ja, ich kann es komplett verstehen.
Du, die einen fahren Sportwagen, die anderen kaufen halt Olivenöl.
Ja.
Die Dritten haben halt getrocknete Himbeeren.
Getrocknet. Okay.
Haben wir auch schon.
Also es läuft darauf hinaus, Olivenöl ist einfach sackteuer.
Ist richtig teuer. Und zwar, wann ist uns das denn
geworden?
Erstmalig aufgefallen? Ich würde sagen 2023. Ich glaube, 2023 stand ich erstmal im Supermarkt vorm Regal und dachte mir, sag mal, kostet hier eigentlich irgendetwas weniger als 7 €? Und das waren dann schon die, wo du vorher einen großen Bogen drum gemacht hast.
Die viereckigen Flaschen,
möglicherweise die
Eigenmarken.
Ja, die günstigeren Eigenmarken von
die direkt auch neben, dass es Bratöl steht.
Ja. Genau, also wo du wirklich dachtest...
Wo auch keine griechische Schrift nachgemacht wird.
Und wo auch nicht irgendwie eine kleine italienische Fahne drauf Mm-mm. ist oder eine spanische oder irgend sowas, sondern wo einfach nur eine stilisierte Olive mit so einem Blättchen und that's it. Und da hast du einen Bogen drum gemacht. Und dann ist das auf einmal immer noch das Günstigste, kostet aber immer noch irgendwie... 13 € der Liter oder 12 € der Liter. Und das hat mehrere Gründe. Und tatsächlich ist, also für den Fall, dass noch irgendjemand zuhören sollte, der sagt, Klimawandel glaube ich nicht dran. würde mich mal unauffällig vor das Olivenölregal stellen und da nochmal nachgucken, weil daran kann man den Klimawandel tendenziell ablesen, weil aufgrund von Veränderungen, zu wenig Regen, zu viel Regen, Schädlinge und so weiter. Dazu ist also der Markt ist total eingebrochen und 2023 erstmalig ist die weltweite Olivenölernte um 50% eingebrochen, weil so wenig den ganzen Sommer überstanden hat. Und selbstverständlich, dass das, was auf dem Markt ist, wurde dann einfach rapide teuer.
Das ist halt auch total krass bei Olivenbäumen bzw. Olivenöl, dass du so große Unterschiede hast, weil es halt extrem abhängig von wie viel oder wenig regnet es ist. Das war früher schon so, dass auch teilweise, also ich hatte mal geguckt, Spanien stellt das meiste Olivenöl her, tatsächlich mit Abstand fast 1,5 Millionen Tonnen. Finde ich wild.
Wow.
Dann kommt Italien mit 338.000 Tonnen und dann Griechenland mit 293.000 Tonnen. Das schwankt aber teilweise auch um plus minus 10% normalerweise schon, ohne so krasse Klimawandelfolgen. Und das wird ja jetzt nicht besser werden durch den Klimawandel. Also den Klimawandel gibt es ja sowieso auch schon seit sehr, sehr viel, also den gibt es ja nicht erst seit 10 Jahren. Aber jetzt schallert's halt richtig rein.
Schallert richtig rein, was sowohl, wie gesagt, Niederschlag, Hitze, Trockenheit, Schädlinge etc. angeht, dass dann halt auf einmal die Bäume auch bestimmte Krankheiten bekommen, die sie vorher nicht hatten. Waldbrand ist auf jeden Fall ein Thema. Aktuell, wir nehmen gerade auf und mein letzter Stand war, Griechenland hat so 45 Grad aktuell und brennt an jeder Ecke lichterloh.
Auf Oliven. Sizilien zum Beispiel brennt es ja auch immer wieder, wo und auch viel mit
Oliven gemacht wird. Wir wissen, das ist früher auch schon passiert, aber mittlerweile passiert es halt viel krasser.
Es gehört halt gefühlt so zum Jahreszyklus einfach dazu.
Und Olivenbäume werden wahnsinnig alt.
Ja.
Olivenbäume brauchen aber um ertragreich zu sein, ich glaube, es ist nicht so krass wie bei Kork, dass die erstmal 30 Jahre alt werden müssen, aber einen Olivenbaum pflanzt du auch nicht und im nächsten Jahr hast du Ertrag.
Nee, also die auf dem Balkon manchmal stehen, da wirst du wahrscheinlich niemals auch nur irgendwas mitmachen können in Sachen Olivenöl.
Man macht wieder irgendeinen random Torben, macht wieder Ehrenfelder Olivenöl mit seinen zwei Bäumchen.
Ja, ich meine, es gibt mittlerweile, wird wirklich weltweit Olivenöl hergestellt. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal so bei 2050 sind, wird es safe auch deutsches Olivenöl geben.
Ja.
An der Mosel, die planen schon.
Ja, mit Sicherheit. Aber die Bäume würden da auch toll aussehen, muss man auch mal sagen. Naja. Jedenfalls, ich finde alleine diese Erkenntnis, das ist ja einfach wahnsinnig teuer geworden. Früher hast du dir ein scheiß Olivenöl für irgendwie 1,50 oder 2 Euro oder 3 Euro gekauft. 3 Euro war schon viel. Und jetzt kaufst du dir ein scheiß Olivenöl, was wirklich, genau dasselbe Zeug ist. Und es kostet halt 8 oder 9 Euro.
Aber jetzt können wir ja auch mal anfangen, Etiketten zu lesen, was da eigentlich so draufsteht. Da steht ja oft sowas drauf wie nativ, extra nativ, extra virgin und da steht auch oft drauf kaltgepresst. Und was das eigentlich heißt, das heißt einfach nur, dass ein Öl nur durch eine mechanische Presse durchgegangen ist. Keine äußere Wärmezufuhr. Du kannst ja Apfelsaft zum Beispiel machen, indem du die Äpfel einfach presst. Oder du kannst Apfelsaft machen, indem du die Äpfel kochst und dann quasi absiebst. Und pressen ist halt Kaltpressen. Was aber auch nicht heißt, dass keine Wärme dabei entsteht, weil so fette Pressen und wenn die dann Oliven und Kerne und alles zermanschen, ne, da entsteht durch die Reibung ja auch Wärme. Ja. Teilweise 40 bis 100 Grad. Es ist ja auch Cold Pressed Juices ist ja gerade auch so voll. Die werden dann durch so eine Zentrifuge gejagt. oder wenn du was in Hochleistungsmixer reinballerst, dann wird dir halt auch das Mahlwerk wird dir warm oder die Zentrifuge oder keine Ahnung. So, und kalt gepresst ist eigentlich jedes Olivenöl, was nicht raffiniert ist. Eigentlich ist jedes Olivenöl kalt gepresst. Also kalt gepresst, also es gibt, ich glaube,
es muss explizit raffiniert auf dem Etikett draufstehen, damit es nicht kalt gepresst ist.
Und raffiniert steht ungefähr nie drauf. Genau.
Genau, das Ding ist, diese seltsamen Wörter, die auf so einem Etikett manchmal draufstehen, bezeichnen quasi die Güteklasse. Da ist natürlich auch immer die Menschen, die das überwachen, das ist ja genauso wie bei irgendwelchen Siegeln auf der Thunfischdose.
Du, bei Spargel kenne ich es doch noch von früher, ob die Stangen gerade oder krumm sind, ob die Stangen weiß sind oder ein bisschen bläulich, das macht schon den Unterschied zwischen Güteklasse 1 und Güteklasse 2 oder wie dick die sind.
Auf jeden Fall, ich wollte nur ganz kurz einmal relativieren, dieses, also was auf diesem Etikett draufsteht, dann muss man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, also wer überprüft das und wer wird in dieser Reihenfolge möglicherweise irgendwo geschmiert, das können wir an dieser Stelle nicht sagen. Wir können an dieser Stelle nur sagen, also pass auf, das ist Güteklasse 1, das ist Güteklasse 2. Und Güteklasse 2, also auf jedem Olivenöl mehr oder weniger steht natives Olivenöl.
Was auf Englisch zum Beispiel Virgin ist.
Ja, Vergine.
Ja.
Auf Italienisch.
Also nativ und Vergine oder Virgin ist genau dasselbe.
Das ist Güteklasse 2. Und steht da noch das Wort extra, also natives Olivenöl. Extra oder extra natives Olivenöl, das ist Güteklasse 1.
Was im Prinzip, glaube ich, sowas heißt wie das, ich glaube, erste und zweite Pressung oder irgendwie sowas, ne? Manchmal, also was damit wie reingepresst wird. So.
Ja, hat auch wirklich viel dann irgendwie noch so mit der Sortierung zu tun, möglicherweise woher das Zeug mal wieder kommt. Also diese Dinge, also tendenziell ist, wenn das Wort extra draufsteht, sollte es besser sein, als wenn das Wort extra nicht draufsteht.
Aber
allerdings,
beides ist safe zum Verzehr.
Und ich habe mir noch den Satz dazu notiert, also das sind Bezeichnungen von der EU. Und die EU hat für diese Bezeichnungen bestimmte Regeln eingeführt. Allerdings gibt es relativ viele Experten, die sagen, es gibt so viel natives Olivenöl extra auf dem Markt, dass es eigentlich überhaupt nicht sein kann. Das heißt, alleine dieses, ach guck mal, auf der günstigsten Flasche von der Hausmarke steht natives Olivenöl extra drauf, alleine das reicht uns irgendwie leider noch nicht, aber immerhin wissen wir, es ist kaltgepresst, weil natives Öl ist immer kaltgepresst.
Aber dann lass uns doch jetzt mal Flaschen in die Hand nehmen und lass uns doch mal gucken und probieren und einen kleinen Taste-Test machen.
Ich weiß, dass du richtig geiles Zeug mitgebracht hast. Ich habe richtig räudiges Zeug mitgebracht. Yippie!
Du hast, glaube ich, das Zeug mitgebracht, was bei mir auch rumsteht als das kann man wirklich mal zum Braten
das
nehmen.
Das nehmen wir mal zum Braten, exakt.
Ich finde ja eine Regel, die man oder die ich bei Olivenöl wirklich gerne anwende, ist, wenn die Flasche groß und viereckig ist, dann ist es meistens nicht der mega geile Scheiß. Je kleiner die werden oder je runder die werden, desto besser werden die. Ich meine, es geht natürlich auch immer wieder um den Preis und so, ne? Aber ich finde, große viereckige Flasche, wenn du das nicht gerade bei irgendeinem Agriturismo in Italien direkt ab Hof gekauft hast.
Ja.
Das ist doch so, oder Jule? Was sagst du dazu, zu meiner Beobachtung?
Also, ich glaube, im deutschen Supermarkt ja, weil in Bella Italia, finde ich, ist es noch mal ein bisschen was anderes. Da habe ich auch wirklich schon diese großen, viereckigen Flaschen.
Du,
und
da wird
da
ja
wirklich
auch gerne
DOC
mal im Kanister und so.
Genau,
nee, das ist was anderes.
Aber ganz wichtig, was tendenziell ein sehr gutes Zeichen ist, das muss eine dunkle Flasche sein.
Das sind alle, die wir
es sind
hier stehen.
Alles dunkle
alle
Flaschen.
Alle drei.
Auch die räudige Plörre, die ich mitgebracht habe, ist in einer dunklen Flasche, weil Olivenöl ist total licht- und hitzeempfindlich. Das heißt, solltet ihr jemals eine Flasche, es sei denn, ganz wichtig, ihr seid gerade irgendwo in Kroatien, in Spanien, in Griechenland, auf dem Hof und da drückt euch jemand einen durchsichtigen, hier so ein Kanister in die Hand.
Wo Wasser drin war vorher.
Möglicherweise. Oder Benzin. Oder beides.
Nimmt da mit.
Nimmt da einfach mit. Scheißegal. Ansonsten, wichtige Faustregel, wenn ihr in Deutschland in einem Supermarkt steht und da ist eine durchsichtige Flasche mit Olivenöl, lasst sie einfach stehen.
Nee.
Macht es einfach nicht. Machst du nicht. Machst du schön dunkle Flasche.
Sag mal, gehen wir hoch oder runter?
Oh. Also Blindverkostung können wir jetzt ja nicht mehr machen.
Nee, das will ich auch nicht.
Du. Ich würde sagen, ja, lass uns hochgehen. Lass uns mit dem Dreck anfangen.
Okay, gut.
Und gucken, was steht auf der Flasche drauf.
Also, sagen wir es doch, wie es ist. Rewe Bio natives Olivenöl extra, aber mit Nabu Klimafond.
Mhm.
Bei mir steht das Äquivalent von Aldi, das mit der griechischen Schrift. Das hat ein bisschen eine abgerundete, das ist bei Aldi nicht das ganz günstigste, wo man sich immer denkt, es ist wie, wenn man gar keine Ahnung von Wein hat, einfach in die Mitte gehen und denken und hoffen, dass es irgendwie okay ist. Und hinten steht drauf, es ist erste Güteklasse, okay, natives Olivenöl extra. Und es ist aber eine Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union.
Ja, und das ist tendenziell ein Satz, der dazu führen sollte, dass ihr sagt, oh nee, lassen wir einfach stehen. Weil tatsächlich bedeutet dieser Satz, dass da darf jeder seinen Kram reinschütten. Also egal woher, egal ob Spanien, Griechenland, Hauptsache EU, da kann jeder seinen Kram, Moment, sein Olivenöl reinschütten. Wir wissen überhaupt nicht, wo die Öle herkommen. Das ist unter gar keinen Umständen in irgendeiner Weise sortenrein oder sowas. Wir wissen nicht, wie lange sind irgendwelche Transporte. Was weiß ich, das eine wurde geerntet und stand da mal 2 Tage hier rum und das andere wurde vor am anderen Ende der EU geerntet und stand mal 2 Tage da rum. Und das wird alles zusammengeschüttet und dann kommt da so ein grünes Biosiegel drauf und die Worte natives Olivenöl extra und los geht die wilde Luzi.
Ich finde, das hat einen sehr generischen Olivenölgeruch. Ich finde den nicht unangenehm.
Total. Und es ist quietschegelb. Also wir gucken gerade mal in dieses weiße Eierhörtchen, Eierbecherchen rein.
Ich finde, es riecht nicht unappetitlich.
Nee, ich finde, es riecht wirklich, so guckst du im Duden nach, wie riecht Olivenöl, genauso.
Es hat wirklich grüne Noten.
Total. Gras, absolut. Mhm. Also nicht Gras im Sinne von Weed, sondern Gras im Sinne von Rasen.
Wie probiert man das jetzt? Einfach?
Ich schlürfe da mal kurz rein. Also ich nehme jetzt hier nicht so einen Riesen, sondern nur so einen kleinen.
Ja, so für die Zunge.
Zur Benetzung.
Es passiert nicht sehr viel, muss ich sagen. Es ist nicht besonders bitter im Abgang.
Du, ich finde, das ist so eins.
Ganz, ganz hinten kommt leicht eine Bitternote.
Ganz leichte Bitternote, aber es schmeckt super grasig.
Ja, es schmeckt wirklich genau, wie es riecht, finde ich.
Es schmeckt exakt so, gar nicht scharf, null Schärfe.
Ganz bisschen, finde ich, wenn man sich so einspeichelt und es dann runterschluckt.
Wenn man sich so einspeichelt.
Ja, du weißt so, was ich meine. Wenn absolut. Das sich mit dem... Jetzt gerade kommt bei mir hinten, ganz hinten oben am Gaumen, kommt bei mir so ein bisschen Schärfe an.
Ich finde, das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, ob es diese Rasenmäher überhaupt noch gibt, die so hinten, ja, wie so ein Rasenmäher aussieht. Wo dann, dieser,
danach musst du erstmal zum Wertstoffhof und Grünschnitt wegbringen.
Exakt das. Mhm. Wo der Rasenschnitt
quasi der Staubsaugerbeutel vom Rasenmäher.
Genau, und dann muss man das so abmachen. Und wenn du da jetzt mal die Nase reinhältst, ich finde, es schmeckt ziemlich genau so. Mit dem Faktor Fett. Also ich finde jetzt nicht, dass ich sofort sagen könnte, oh, das ist aber fürchterlich. Bitte nehmt mir das aus der Hand. Das ist ja grauenhaft. Kann man nee, nicht sagen.
Das hat jetzt...
Das ist total gefällig.
Das hat gar keine Fehlnoten, gar nichts. Also das hat nichts, wo du dich dran stößt. Das ist aber auch, das ist auf jeden Fall, also ich finde das immer ganz witzig, weil bei mir... Olivenöl einen relativ hohen Durchlauf hat.
Mhm.
Und ich glaube, bei meiner Mutter so eine Flasche fast ein Jahr hält, so ungefähr. Mhm. Weil das für die, und das ist aber auch genau das, was da steht, was ja aber auch voll okay ist.
Bin jetzt mal so gespannt, was im Vergleich quasi die nächste...
Ich habe richtig...
Du hast richtig wildes Zeug gekauft.
Letzte Woche hatte ich kurz einen Zucker-Koffein-High und dann, das ist dann so ein Punkt, wo ich dann so die... Werbung, die mir bei Instagram reingespült wird, die schon 1000 Mal da war, wo ich so denke, ja, okay, jetzt. Komm, dann mache ich es jetzt. Es ist ja jetzt auch für einen Podcast. Ich habe...
Ist knallhart investigativ.
Ich habe meinen Körper verlassen. Ich habe palästinensisches Olivenöl bestellt.
Wir sind nämlich jetzt auch ein Politik-Podcast.
Es ist leider keine Werbung.
Ja.
Es ist aber eigentlich auch gerne Werbung. Es ist palästinensisches Olivenöl von Olive Odyssey. Wir haben sortenreine Öle, 2 Stück. Das erste ist ein Öl von der Nabali-Olive. Es kommt aus der Stadt.
Versuch dich zu unterstützen.
Es kommt aus der Stadt, Oha. Ich würde mal sagen, Asira Ash Shamalia.
Ja, klingt wirklich gut.
Nablus ist im Norden von Westjordanland, beziehungsweise von der Westbank auf Englisch. Und es steht tatsächlich der Bauer sogar drauf, Tahir Yasin. Und es ist nummeriert.
Die Flasche ist sogar nummeriert.
Nummer 53 von 2500 Flaschen.
Guck mal, ich sehe da an der Seite Bauer, dann Harvest. Was steht bei
2024,
Harvest?
2024, von letztem Jahr von der Ernte.
Mega geil, dass da sogar das Erntedatum draufsteht.
Genau, und es steht halt hinten drauf, dass es geerntet wurde von 100% naturally grown Nabali Olive Trees. Und das ist in den Hügeln in der Nähe von Nablus. Quasi. Und ich sag mal, da sind wir jetzt bei 38 Euro pro Liter ungefähr.
Ja, wobei man ja hier sagen muss, was du uns ja wahrscheinlich hoffentlich gleich noch erklärst, dass der Preis hier nicht sich zwangsläufig über, also es gibt einen gewissen.
Man bezahlt jetzt nicht nur das Produkt, man bezahlt auch, dass es nicht so easy ist, im Westjordanland einfach Oliven anzubauen. Man bezahlt natürlich, dass es von diesem Öl 2500 Flaschen gibt, dass das keine industrielle Massenware ist.
Und das ist so. Jetzt nicht von irgendeinem Bauern in der Toskana handverlesen. Und
nee, da sind ein paar Checkpoints passiert, das. Bevor also, das Olivenöl nicht, in der Flasche war.
Das ist jetzt nicht hochpreisiger, weil es noch irgendwie noch reiner und so weiter ist, sondern man bezahlt definitiv die Odyssee, deswegen heißt das ja wahrscheinlich
Olive Odyssey,
auch so,
ja, nicht genau.
Bezahlt man tendenziell mit, was es wirklich kostet, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Öl herzustellen.
Das hat ein viel, also es ist zum einen ein bisschen grünlicher, es hat einen viel subtileren Geruch, finde ich. Wobei so viel, das ist ein bisschen grünlicher als das.
Ich find beide immer noch super quietschegelb, also wenn ich an so das griechische Zeug denke, das ist wirklich, das ist eher so giftgrün.
Wobei man sagen muss, die Farbe ist auch wirklich von der Sorte abhängig und grünere oder gelbere, das ist nicht besser oder schlechter. Ne?
Genau,
das ist einfach eine wertfreie
Exakt,
wertfreie
einfach nur
Beschreibung.
So, ach, guck mal, das ist gelb.
Mhm. Es hat diese Grastöne aber nicht so krass, finde ich.
Ich finde, es hat einen.
Ich muss jetzt aber tatsächlich.
Ich finde, es hat einen Wachston.
Damit ich mir das nicht. Du bist schon voll dabei. Ich neutralisiere kurz und bin ganz gespannt. Ich finde es voller. Und auf jeden Fall schärfer. Es hat so was mandelig-pistazienartiges fast schon teilweise. Also ich finde, das füllt dir den Mund irgendwie mehr aus. Es hat so.
Das ist auf jeden Fall, ich finde, dass da diese Schärfe kommt.
Mhm.
Ich finde es gar nicht so bitter.
Nee, bitter finde ich es auch nicht, aber es hat auf jeden Fall.
Es hat eine Olivenölschärfe.
Mhm.
Ich finde, es hat auf jeden Fall diese Nussigkeit. Irgendwie, also ich habe in der Nase einen ganz leichten Muffton. So ein, nicht, dass du die Nase reinhältst und denkst, oh, das ist ranzig, sondern so einen leichten Muffton, der nicht so Gras ist, der nicht so grün ist. Ansonsten finde ich es in der Nase viel, viel schwächer, viel milder als das davor. Und geschmacklich ist es aber, wie du meinst, voller. Ich finde, geschmacklich ist dieser leichte Muffton überhaupt nicht da.
Nee, es ist, also es schmeckt gleichzeitig subtiler und nuancierter, wenn man dann mal dahin schmeckt. Also es hat halt nicht so sofort dieses, du riechst das und das schmeckt auch voll nach Gras, sondern da entwickelt sich auch was und da tut sich auch was. Und man muss ja auch sagen, du hast auch gerade gesagt, das ist gar nicht so bitter. Bitter ist jetzt auch nichts, es ist nicht schlecht, wenn Olivenöl bitter schmeckt.
Und es muss aber auch nicht zwingend bitter schmecken.
Nee, genau.
Ich finde, es hat auf jeden Fall eine ganz starke Nussigkeit. Aber ich hätte es mir intensiver vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel wuchtiger ist. Ich finde es ganz mild.
Ich habe keinen Referenzrahmen für diese Art von Ölen, ne?
Ja.
Also, aber es ist ein Preis, wo ich das Stippchen jetzt auch noch leer mache, was hier noch steht. Es ist schon, also diese Nussigkeit finde ich halt interessant.
Bin voll bei einer Pistazie. Pistazie, die auf einmal ein bisschen scharf wird. Ich finde, es hat was sehr Buttriges.
Das kann ich mir zum Beispiel auch total gut auf so einem Labneh einfach drauf vorstellen. Also was jetzt auch, wo sich so diese Subtilität irgendwie gegenseitig gut ergänzen würde.
Now I'm excited.
Mhm.
Du greifst nach der nächsten Flasche, die noch ein bisschen pittoresker ist als die andere. Hübsche kleine Zeichnung. Die sind beide wirklich
sehr, sehr schön, die Flaschen, finde ich. Ja,
das ist wirklich ein Traum.
Und tatsächlich, wir sind wieder sortenrein jetzt. Wir sind bei der Picual-Olive. Wir sind bei einer Stadt, die ich aussprechen kann, nämlich Nazareth.
Mhm. Steht auch groß drauf.
Ich kenne die aus der Kindermesse am Sonntag. Jesus hat einiges gemacht in Nazareth, schon bevor er Fame war. Also das ist halt da in bei den Hügeln Galiläa. Da, also ich glaube, Nazareth hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Wir haben wieder 2024 und der Farmer ist Tarek Kamis. Und diese 500 Milliliter Flasche hat 66 Euro gekostet.
Ja.
Das ist der Punkt, an dem ihr mich komplett dafür judgen könnt, dass ich mir das bestellt habe. Wir sind bei 131,90 Euro der Liter.
Anke, ich sag mal, think yourself. Anke, das ist auch irgendwie für einen guten Zweck, nicht nur irgendwie, sondern also gib doch dein Geld ein. Ich finde, du musst dich dafür wirklich jetzt gar nicht rechtfertigen. Gib doch einfach dein Geld für das aus, wofür du es ausgeben möchtest. Und vor allen Dingen, gib mal eine Portion rüber, weil ich bin...
Es hat einen Schützschnabel.
Es hat einen kleinen Rüssel.
Es hat einen Schützschnabel, das gefällt mir. Rüsselchen. Ich dachte nämlich schon, dass das andere eigentlich einen haben müsste. Das riecht grüner. Jule liest aufmerksam Etiketten.
Ich habe mir das ganz genau durchgelesen. Ich war noch bei dem Vorgänger, bevor ich jetzt hier in den crazy shit einsteige. Moment, ich bin hier bei Buttery und Smooth. Perfect choice for roasting and baking and oil dipping. Dann steht hier Cold Pressed Nabulus Steel Drums. Flaschennummeriert haben wir schon gesagt.
Der hier ist nicht flaschennummeriert.
Und distributed in the USA. So, aber kommen wir jetzt zu dem... Oh, das ist aber wirklich ein schönes Etikett. Und sehr, ja, auch ein sehr dramatisches. Das ist auch wieder sortenrein, finde ich auch höchst interessant. Auch hier müsste man tendenziell wissen, da oben steht das Wort Pictual.
Denn man müsste halt, ich musste vorher gucken, das ist eine Olivensorte.
Das ist offensichtlich, ja genau, das steht nämlich auf dem Etikett quasi unter dem Namen drunter. Und es hätte mir jetzt auf Anhieb auch nichts gesagt, weil da jetzt auch nicht 100% jetzt steht gesagt, oder so.
Ich kenne eine Kalamata und ich kenne dank dir eine Tajaska-Olive. Und ansonsten, aber ich habe nämlich, ich glaube, man in der nächsten Olivenölfolge müssen wir auch nochmal das Thema Stammbäume aufgreifen, weil ich glaube, die Nabali-Olive ist eine Vorgänger-Olive von entweder der Tajaska oder Kalamata, von irgendwas, was jetzt so super bekannt ist. Also da gibt's halt auch so diese...
Wir müssen mal einen Oliven-Deep-Dive machen,
ja,
meinst du?
Ja, so einen Olivenstamm, genau. Ja. Das machen wir dann in der Olivenfolge.
Wir machen Oliven.
Ja, auf jeden Fall machen wir es. So,
jetzt haben wir also erstmal hier dieses, ich finde, also es ist auf jeden Fall ein bisschen grüner als die davor. Ja, riecht auch auf jeden Fall schon grüner.
Ich finde, es hat fast was Thymian-Rosmarin-artiges schon.
Also das sorgt bei mir, der Geruch sorgt bei mir schon dafür, dass so Speichelproduktion angeschmissen wird und ich mich darauf einstelle, dass es sowohl bitter als auch scharf werden
jetzt
wird.
Jetzt bin ich bin sehr gespannt jetzt.
Oh.
Mm. Oh, krass.
Oh, das war da. Oh Gott, das ist gut.
Ja.
Oh, das ist aber, oh, das ist richtig scharf.
Aber Jule, ich bin so froh, dass man wirklich diesen Unterschied zwischen 38 Euro und 131 Euro pro Liter, dass man das merkt.
Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist immer mal richtig geil.
Die schreiben hier auf die Flasche auch drauf for frying, wo ich halt so denke, ja, dann verbrenne ich mein Geld, literally.
Mach einfach nicht.
Das schmeckt viel intensiver, als dass es riecht.
Ja.
Und das hat so eine Bitterkeit, die sich so richtig breit hinten über die Zunge verteilt.
Mm.
Und oben hinten ist dann aber auch wieder die Schärfe.
Musste da gerade mal kurz, weil es hat mich eiskalt erwischt, ich muss kurz mal ein Brot dazwischen schieben, was ich auch nicht gedippt habe. Weil die Schärfe breitet sich so ganz hinten im Rachen aus. Die kommt nicht irgendwie vorne über die Zunge, so Capsaicin-mäßig, sondern die kommt auf einmal hinten im Rachen. Ich finde das ganz, ganz angenehm grasig. Ich finde, das ist auch wieder echt der Rasen. Aber diesmal der Rasen mit so ein paar frischen Pistazien dazu. Ich finde das auch wieder so dieses sehr nussige. Boah, ich finde das richtig lecker. Boah, finde ich das lecker.
Ich bin so froh, dass das kein Fehlkauf ist.
Oh, es ist gut. Mhm. Ja, ich war beim zweiten Kandidaten, der so irgendwie so diesen leichten Muffton in der Nase hatte, dann dachte ich schon so, oh nee,
bitte. Nicht, dass wir hier einem Instagram-Scam aufgesessen sind.
Bitte lass kein Scam sein. Aber was wir jetzt hier haben, das finde ich schon sehr, sehr lecker.
Ich habe jetzt
Boah, find ich das gut.
Ein ganz kleines bisschen Satar ins Olivenöl gemacht. Das finde ich aber ganz lecker jetzt hier. Ey.
Ich hatte auch ganz kurz diesen Schwarzwälder-Moment mit dem geilen Olivenöl und dem Pfirsich und dem Thymian. Das kann ich mir mit diesem Öl sehr gut vorstellen. Das ist, also, bin ich Fan. Bin ich richtig Fan. Hab mir auch ein bisschen Satar reingestreuselt.
Das ist schon geil. Also, dass man dann auch mal merkt, dass es, wenn du das mit anderen Sachen verheiratest, oh, das auf so einem geilen Käse oder irgendwie sowas.
Da sind wir wieder in sowohl Italien als auch Griechenland, die halt wirklich, du hast irgendeine Form von Gewächs, Gemüse, Obst, irgendwas, was gerade Saison hat, was gerade geil ist, Prise Salz dran und dann legst du da wahlweise in dem einen Land einen geilen Burrata drauf und in dem anderen ein Stück Feta-Käse und dann kommst du mit deiner Olivenölkanne und schüttelst da so richtig schön einen drauf.
Und oder das so richtig geiler gegrillter Halloumi und dann über den gegrillten Halloumi ein Schwups von dem Öl. Wir sind hier natürlich aber auch in dem Bereich von Hummus.
Ne? Ganz klar. Und auch wirklich so dieses liebe körperbewusste Menschen, ZuhörerInnen, es ergibt sehr, sehr viel Sinn, dass häufig im Hummus, wenn das in so ein Schälchen gestrichen ist und dann ist am Rand wird so eine kleine Rinne geformt, wo Olivenöl reingeschüttet wird. Die Ölfurche. Die kleine Ölfurche.
Das ist ja auch voll die Kunst.
Bitte macht es einfach.
Das mit dem Löffel da so reinzuziehen, ne?
Und es dann nicht irgendwie angewidert drumherum, von wegen, warum schütten die denn da jetzt noch Öl drauf? Weil es geil ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Olivenöl nicht einfach nur quasi irgendwie Füllmaterial ist oder um Dinge zu verflüssigen. Nein, dafür gibt es Wasser, Saft etc. Olivenöl ist ein Würzmittel und genau das macht dieses Olivenöl da in dem Hummusbereich und deswegen ist da oben diese Rinne drin. Genauso weshalb man hektoliterweise Olivenöl auf seinen Focaccia-Teig schüttet, weil es lecker ist. Weil es ein Würzmittel ist. Natürlich im Focaccia-Teig erfüllt es eben auch noch sowas wie Krustenbildung und so weiter und so fort. Aber es ist in erster Linie ein Würzmittel und das, was wir hier gerade vor uns hingeschlürft haben, das finde ich ein richtig, richtig gutes Würzmittel. Und auch so, das verbindet, also das Olivenöl ist ja ganz häufig wirklich so dieser.
Die Brücke.
Die Brücke genau zwischen einer Laktosäure, einer frischen Wassermelone, Tomate, was, rote Beete, you name it. Und dann kommt halt eben noch irgendwie so ein kleines Stück Brot dazu.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir ein Radieschen braten in dem ersten, also beziehungsweise im zweiten, in dem 30-Euro-Öl. Dann haben wir uns Labneh gemacht, den abgehangen und dann kommen die Radieschen auf das Labneh drauf. Labneh, dieser abgehangene Joghurt, der dann so frischkäseartig wird. Und dann kommt nochmal ein Schwups von dem super teuren Olivenöl drauf und ein bisschen Satar. Und davon könnte ich wahrscheinlich einen Eimer essen. Und du hast ja gerade auch schon Focaccia erwähnt. Es gibt natürlich auch, da haben wir, glaube ich, in der Sesamfolge auch drüber gesprochen, Manna Quiche. So eine, ich würde es jetzt mal ganz bumsig bezeichnen, als arabische Pizza. Diese Flatbreads, die dann eben auch manchmal werden die mit weißem Käse belegt, aber man kann die halt auch geil mit Olivenöl und Satar, was so die ganz pure Variante ist.
Ich nicke sehr eifrig. Ich habe so die Mundwinkel unten, wie es halt Millennials machen, wenn sie bestimmte Musikrichtung hören und nicken dann so.
Millennials und Angela Merkel.
Exakt. Wir möchten euch, wir duzen euch, aber jetzt nicht nur dazu bringen, möglichst viel Geld in palästinensisches Olivenöl zu investieren, was ihr aber auch unbedingt tun könnt. Wir möchten euch gerne noch quasi so einen kleinen, vielleicht so eine Art Kauftipp, also worauf kann man achten, an die Hand geben, wobei das alles tatsächlich relativ ist. Man kann grundsätzlich sagen, je mehr Information, transparente Information, nicht irgendein Blödsinn.
Nativ, diese ganze Kacke,
wie rum, Larum,
das ist total egal, das steht überall drauf. Alles aus
der Europäischen Union, nee, es gibt bestimmte Informationen, die transparent und super sind und dazu gehören eben solche Dinge wie, ist das, also wirklich ganz klar nachvollziehbare Herkunftsbezeichnung.
Unser geschützter, liebster Sticker auch wieder, geschützte Herkunftsbezeichnung.
Ich habe definitiv wieder meinen kleinen Styropor-Schaumstofffinger-Angebot, DOC, AOC,
ja, genau,
derlei Dinge draufstehen. Das ist immer dieses kleine Siegel, ich glaube, es ist eine stilisierte Sonne. Das ist einfach das entweder ist das blau, gelb oder rot, gelb und es ist halt immer dieses herkunftsgeschützt. Das heißt zumindest, dass dass die Oliven aus der jeweils herkunftsgeschützten Region kommen und dort verarbeitet worden. Das ist schon mal so Schritt Nummer eins.
Genau, aber da auch wieder einschränkend, aber da sind wir auch bei der Transparenz. Es gibt natürlich auch geile Olivenöle, die nicht diesen Sticker haben.
Ja, klar.
Also auf diesen Flaschen stand ja jetzt auch genau drauf, da ist diese Olive, die kommt daher. So.
Und deswegen, also guckt euch ruhig mal, also erstens macht euch von dem Gedanken frei, dass ihr für ein gutes Olivenöl 7 € bezahlt. Nein, ihr bezahlt mehr für ein gutes Olivenöl. Man kann jetzt nicht eine Faustregel aufstellen, ab dem Preis ist es gut oder ab dem Preis ist es schlecht, das nicht. Aber ein gutes Olivenöl ist teuer. Feierabend. Das zweite ist, diese Informationen auf dem Etikett sind eben sowas wie, könnt ihr in irgendeiner Weise die Herkunft nachvollziehen? Sowas wie, der Abfüller, gibt es den überhaupt? Kann man auch einfach mal googeln oder hat sich da irgendjemand irgendeinen Quatsch ausgedacht? Dass sowas wie, wenn da draufsteht, Sorten rein und dann halt eben die Olivensorte. Mega gut.
Oder zumindest
das Erntejahr.
Mal, genau, oder es muss ja noch nicht mal sortenrein sein, weißt du? Das kann ja dann auch sein, dass die zumindest mal alle aus demselben Land kommen oder irgendwie sowas.
Genau, dann manchmal gibt es sowas wie, eine Flasche ist nummeriert, manchmal gibt es auch sowas wie ein QR-Code, dass du halt dann wirklich sowohl beim Abfüller als auch beim Erzeuger bist. Da auch gerne mal gucken, sag mal Freunde, ist das überhaupt die, also was du gerade meintest, sind die an einem Ort oder ist das eine möglicherweise griechisch und das andere ist irgendwo in Kroatien zum Beispiel?
Weil die Oliven haben es auch eigentlich gar nicht so gerne, wenn die lange transportiert werden nach der Ernte. Eigentlich am liebsten hast du die Presse direkt neben dem Hain mit den Bäumen stehen.
Ja, so ungefähr. Und deswegen, ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann gibt es auch in diversen Ländern, das gibt es für italienische Öle, das gibt es für spanische Öle, das gibt es für griechische Öle, dass es wirklich so richtige, so Guides, ich suche gerade nach einem Wort dafür, also es gibt dann halt so ein spezielles Siegel und auch quasi wie so eine Art.
Ja, Guide tatsächlich, oder? Also so
ein Führer, ein Nachschlagewerk allen Ernstes, wo alljährlich, die sind, also man erkennt die tatsächlich an so einer Banderole um den Flaschenhals und dann steht dann halt immer, welchen Platz, in welchem Guide so und so.
Die, so wie der Guide Michelin die Sterne vergibt, so Rankings eigentlich.
So Rankings, ganz genau. Und da gibt es tatsächlich auch, die werden jährlich, werden die neu aufgelegt, gibt es, da sind wir wirklich auch in einem etwas höherpreisigen Bereich. Und wie gesagt, die gibt es für sämtliche Olivenöl herstellende Länder, wo dann eben das entsprechende Olivenöl auch wirklich, das wird in einem Labor überprüft und wird dann auch sensorisch eingeordnet und es kriegt dann so und so viel Punkte. Also die gibt's auch, da bin ich auch immer hoch erfreut, wenn ich sowas an einem Flaschenhals sehe und dann habe ich auch relativ schnell Google offen und gucke mir an, ist das gerade, haben die sich da was ausgedacht oder ist das wirklich dieser eine renommierte italienische oder dieser eine renommierte griechische und sag mal, sind jetzt 48 Punkte viel oder eher? Also, oder geht's bis 200?
Ey, Olivenöl Kauf, aber als Adventure ein bisschen auch, ne?
Weil das Gemeine, finde ich, ist, ob ein Olivenöl gefälscht ist. Weil das natürlich, Olivenöl ist teuer, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Und wird auch, also Olivenöl ist etwas, was sehr, sehr viel gefälscht wird. Also dass wirklich irgendwelche Profis mit Chlorophyll in irgendwelche anderen Öle einfach einfärben oder irgendwelche Dinge zusammenpanschen und dann echt im großen Stile irgendwelche Etiketten irgendwo draufpappen. Das ist niemals ein Kavaliersdelikt. Nein, auf keinen Fall. Und das passiert wirklich im großen Stil. Also Olivenöl ist eines der Lebensmittel, was am meisten gefälscht wird. Finde ich total krass. Und das Ding ist, wir als Otto-NormalverbraucherInnen, wir haben überhaupt gar keine Chance, das zu erkennen. Weil du das zum Teil sensorisch überhaupt nicht erkennen kannst. Es gibt so Olivenöl-Sommeliers, die das noch nicht mal erkennen können, obwohl die wirklich sich darauf trainieren, Fehltöne, bestimmte Noten in Olivenöl zu erschmecken. Noch nicht mal die können das zum Teil, sondern das muss wirklich im Labor untersucht werden. Und ja, von daher, lasst euch da jetzt nicht irgendwie ins Boxhorn jagen und dann ist einer super wichtig und schnuppert dran und sagt, oh ja, aber hier und da, du, am Ende des Tages weiß das auch nicht und ihr müsst entscheiden, finde ich das lecker, finde ich das nicht lecker, kann ich irgendwie nachvollziehen, wo es herkommt
und
unterstütze ich da irgendwie eine gute Sache oder nicht.
Ich finde halt auch ein wichtiger Aspekt, muss es denn überhaupt Olivenöl sein?
Ja, total.
Weil es gefühlt zum guten Ton gehört, naja, natürlich benutzt man Olivenöl.
Ja.
Ne? So, weil irgendwie gefühlt alle anderen Öle, zumindest würde ich jetzt mal sagen, Olivenöl gilt so immer so als das Öl, was so superior ist. Weißt du, was so ein bisschen über den anderen, ach, natürlich, also ich habe immer eine Flasche Olivenöl. Ja, und man denkt so, natürlich hast du immer eine Flasche Olivenöl da rumstehen, weil du da wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenkst so richtig. Aber ich finde, du hast einen wichtigen Aspekt, beziehungsweise zwei wichtige Aspekte auch reingebracht. Zum einen, wofür benutze ich das und mag ich das überhaupt? Weil Olivenöl zu mögen ist auch so, das gehört so ein bisschen auch mit dazu, gefühlt, ne? Dass man sagt, da muss jetzt nochmal ein Schwups Olivenöl drauf und man macht sich gar keine Gedanken darüber, schmeckt mir das denn jetzt eigentlich oder nicht?
Das ist so gelernt, weil Olivenöl ja auch so gesund ist und es ist ja die Mittelmeerdiät und die Italiener schütten das ja auch überall drauf, deswegen muss das ja gut sein.
Wir haben in Deutschland auch das Leinöl, was zum Beispiel auch mega gesund ist und ganz anders schmeckt.
Wenn ich diese Grastöne und wenn ich bitter und scharf, wenn ich das einfach überhaupt gar nicht mag, ey, dann lass doch weg. Es gibt fantastische andere Öle. Was ist denn an Sonnenblumenöl so elend? Oder auch einfach mal.
Und bei Sonnenblume und Raps gibt es auch
von bis
das Gute und das,
ja,
was du einfach nur in die Fritte schmeißt.
Einfach auch mal einen Blick mal wieder in Asia-Supermarkt, mal ins Ölregal werfen.
Erdnuss, großes Thema.
Soja, da gibt es auch fantastische Dinge.
Man kann auch viele Sesam geröstet, nicht geröstet.
Man kann Dinge
Walnuss.
Auch da müssen wir immer gucken, was erhitzen wir nicht. Nussöle finde ich in Salatdressings mega geil. Da kann man auch echt Vermögen ausgeben. Im amerikanischen Raum wird viel mit Avocadoöl auch gemacht.
Ja, das ist hier gar nicht verbreitet, ne?
Null. Ich habe wirklich irgendwann mal eine ganz große Schwäche auch eben für so Walnuss- und Haselnussöle entwickelt, weil du damit auch gerade, wenn die geröstet sind, du kannst damit so viele tolle Sachen machen. Guckst du mal kurz in den asiatischen Bereich, bist du auch gerne mal bei einem Sesamöl, mega geil. Also vielleicht wirklich einfach mal ganz grundsätzlich drüber nachdenken und mal schmecken, sag mal, mag ich Olivenöl denn überhaupt? Und zweitens, wie du schon meinst, wofür benutze ich das denn? Mache ich das in mein Salatdressing, weil ich es so gelernt habe? Oder mache ich das in mein Salatdressing, weil ich es lecker finde?
Na und es ist jetzt auch nichts Falsches daran, so eine Flasche von nicht so richtig geilem Olivenöl rumstehen zu haben, weil man das vielleicht zum Braten benutzt. Weil
oh mein Gott.
Es heißt ja manchmal, man darf auf gar keinen Fall in Olivenöl braten, sonst kommt man sofort ins Gefängnis, ins Food-Gefängnis. Aber Italiener machen das ja trotzdem. Also, die machen das trotzdem hoffentlich, weil sie das nicht zu hoch erhitzen. Was heißt, Olivenöl hat einen Rauchpunkt von 180 Grad. Beim Braten findet zwischen 120 und 200 Grad ungefähr statt. Rauchpunkt heißt, wenn das Öl anfängt zu rauchen, dann ist auf jeden Fall nicht mehr geil. Dann das bitte einfach nicht mehr benutzen, weil dann teilweise die guten Fettsäuren umgewandelt werden in gesundheitsschädliche Stoffe, die potenziell teilweise auch noch krebserregend sind und so. Und ich sag mal, man kann sich ganz gut daran halten, dass man sagt, wenn man jetzt sich ein Steak macht, wo Fettröstaromen ans Fleisch sollen, dann nimmst du ein Öl, was einen hohen Rauchpunkt hat. Dann nimmst du Sonnenblume. Dann nimmst du eigentlich alles, was in die Fritte auch kann, in die Fritteuse. Wenn du jetzt,
ich nicke sehr eifrig.
Wenn du bei mittleren Temperaturen einfach ein bisschen Gemüse dir andünstest, anschmorst und sowas, ne? Das geht natürlich auch problemlos mit Olivenöl. Ich würde jetzt dieses 130 Euro Öl nicht in die Pfanne tun, sage ich dir, wie es ist. Dafür bin ich zu geizig. Das dressiere ich auf Sachen drauf. Ich finde, das kann man völlig okay mit einem mittelpreisigen Olivenöl machen, was einem gut schmeckt. Dieses typische Supermarkt-Olivenöl, weil du natürlich auch, du würzt dann ja auch nochmal danach so richtig.
Also wenn du zum Beispiel Tomatensauce und du dünstest dein Zwiebelchen und möglicherweise einen kleinen Knoblauch an, das machst du ja auf jeden Fall in einem Olivenöl, wie gesagt, weil wir da ja in einem Dünstbereich sind und nicht in einem Bratbereich. Ganz ehrlich, Anke, wenn du dafür dein 120-Euro-Öl verwenden würdest, da würde ich aber auch mal höflich fragen, welcher Reichtum bei dir eigentlich angekommen ist und warum ich davon nichts abhaben darf.
Ja.
Nee, bin ich komplett bei dir.
Also
nimm da ruhig was Günstigeres und eben genau dieses Würzen zum Schluss. Sobald du das Bedürfnis hast, hier kommt gleich so Stockfood vorbei und irgendjemand hängt so eine kleine geschwungene Kanne und macht noch einmal über einen Hummus, über einen Burrata, über das gebackene Focaccia, was so schön saftig
genau
belegt
am
hast.
Ende, das ist nämlich, man kann für den Backprozess auch gerne das nicht so teure nehmen und ganz am Ende das, was dann
das
nicht nochmal erhitzt wird, kommt dann nochmal
genau.
Das Supergeile drauf. Und
sobald wir im Bereich Würzen sind, ich finde, das ist dieses
Mittel,
wo du halt Maggi, eine Mayo, Prise Salz. Überall, wo du zum Schluss noch eine Prise Salz drauf machst.
MSG, das ganze, die ganze Klaviatur.
Da würzt du auch mit diesem Kännchen und da nimmst du das richtig gute Zeug.
Und ich finde es auch völlig normal und okay zu sagen, ich gebe nicht 65 Euro für 500 Milliliter Olivenöl aus, egal ob es aus Palästina kommt oder nicht. Und da kann man dann, finde ich, wirklich echt gut überlegen, gibt es nicht was Regionales, was nicht so teuer dafür dann ist? Mach dir in Italien den Kofferraum voll, geh in den italienischen Supermarkt. Auch dort wirst du von bis finden. Aber ich finde das wirklich auch nochmal einen schönen Appell von dir, Jule. Wirklich, dass man sich mal überlegen soll, mag ich das überhaupt? Weil es ist völlig okay zu sagen, ich mag Olivenöl irgendwie nicht. Und für den Fall aber, dass ihr Olivenöl mögt, hast du eine Hausaufgabe rausgesucht?
Oh, ja, ich dachte, wo geht die Reise denn jetzt hin? Ja, das ist korrekt. Wir sind stark im Antipasti-Bereich.
Du bist im Crostini-Era-Topping-Bereich auch.
Da braucht man jetzt ja auch gar nicht rumzulurchen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Topping. Und zwar, das ist auch etwas, was schon sehr, sehr lange auf meiner, die Neverending Insta, ich muss das jetzt mal ausprobieren, Liste.
Also deswegen, das ist jetzt nicht von uns erprobt.
Grüße gehen raus an, sie wird es auf keinen Fall hören. Ich glaube, es ist eine Amerikanerin, bin mir nicht sicher. Erica Vitrini. Und die hat ein Rezept, das heißt bei ihr anders, aber ich habe in den Kommentaren eine Italienerin gelesen, die gesagt hat, eigentlich heißt das Melanzane Sott'olio. Melanzane Sott'olio. Und zwar Italian-Style Pickled Eggplants. Also es sind eingelegte Auberginen, die werden auch nicht konfiert, das heißt, man würde sie mit Öl aufgießen, Thymian, Knoblauch rein und dann lässt man das mal zwei Stunden oder vier Stunden bei niedriger Hitze rumschmurgeln, sondern diese Auberginen ist ja auch eine schöne Möglichkeit, den Sommer haltbar machen.
wir füllen uns den Sommer in Gläsern ab.
Wir füllen unseren Freunden uns im Winter, wenn wir ein bisschen Sommer löffeln können. So, wir haben jede Menge Auberginen, die werden erstmal in so Pommesgröße gebracht. In Italien wird wirklich auch werden diese eingelegten, in Öl eingelegte Auberginen, ja, so Pommes-Schnittgröße ist das. Mir wurden die wirklich schon ein paar Mal irgendwo so als Beilage dazu gereicht. Mhm. Und ich dachte ganz oft, weil die dann gerne geschält sind und du hast keine Chance zu erkennen, was das ist, wenn du das nicht weißt. Das kann ja wirklich von Kartoffel bis irgendwie Fischgehirn kann das tendenziell alles sein, weil das einfach so eine.
Es ist halt weich und hell und wabbelig.
Es hat eine weirde Konsistenz, es hat so eine beige Farbe. In dem Video wird, was ich gesehen habe, was mich dazu inspiriert hat, das mal zu machen, wird die Schale drangelassen und die Aubergine wird halt eben in so Pommesgröße ungefähr geschnibbelt. Und dann wird die auch nicht mit Salz bestreut und dann wird die erstmal, lässt man die so vier Stunden so richtig schön auswässern.
Mhm.
Und dann werden die nur ganz kurz, werden die mit Wasser mal ein bisschen blanchiert und dann geht's auch schon an das Befüllen der Gläser, dass du
und
so Dinge hast.
Und vor allen Dingen aber auch ans Pickeln, ne, weil das ist wirklich auch, da kommt auch schön Essig rein.
Kommt schön Essig rein, kommen aber natürlich auch schön Petersilie, Knoblauch, Chili. Manche Menschen machen da also auch ordentlich Salz, obwohl mit dem Salz jetzt aufpassen, weil wir haben ja schon ganz am Anfang ordentlich was aufgetragen. Manche Menschen machen da auch Minze noch dran.
Es ist aber, ich gucke hier gerade ins Rezept, es ist wirklich 1:1:1 Essig, Wasser, Olivenöl.
Ah, aber die Aubergine bleibt nur ein Minütchen in dieser kochenden Flüssigkeit.
Also in dem Wasser.
Ja, in also dem Essigwasser, in dem Essigwasser. Wird anschließend abgegossen. Das heißt, das kommt nicht mit ins Glas.
Okay, interessant.
Mhm. Die Auberginen hinzufügen und eine Minute in der kochenden Flüssigkeit blanchieren, anschließend abgießen, vollständig abtropfen und trocknen lassen. Okay, interesting. So, und das kommt dann ins Glas mit unseren ganzen Aromaten.
Und dann kommen wir wieder zur Folge, weil dann kommt nämlich Öl.
Da kommt jede Menge Olivenöl da drauf. Und das ist natürlich dann auch, das wird dann auch nicht irgendwie nochmal erhitzt oder sowas. sondern man lässt das stehen und dann steht da noch dabei, dass es halt so nach ungefähr 24 Stunden, wenn halt wirklich sämtliche Aromen da reingezogen sind, dann kann man das schon auch essen. Und es ist, also man kann da dadurch, dass das ja mit Olivenöl aufgegossen wird, hält das sehr, sehr lange. Ganz wichtig nur, wirklich, ihr müsst, wenn ihr das schon macht, ihr geht da auf gar keinen Fall mit den Händen in das Glas rein und fischt euch da so ein Aubergine, ich muss wirklich meine Schläfen massieren bei dem Gedanken, und fischt euch da so eine Aubergine raus.
Kein Double
Und ihr Dipping. Habt auch nicht den Löffel schon mal im Mund gehabt.
Kein Double
und
Dipping.
Geht rein, sondern nehmt euch eine ganz saubere, trockene Gabel und holt das raus und guckt, dass immer die oberste, genau wie bei einem Pesto, dass die oberste Schicht, die ich hier gerade anmale, dass die halt immer Olivenöl ist, was überhaupt nicht mit irgendwelchen Keimen kontaminiert ist. Und dann hält euch das wirklich ewig. Und dann holt ihr da halt ab und zu mal, wenn ihr Bock habt, holt ihr da mal so einen großen Löffel von diesen eingelegten Auberginen da raus, legt euch das irgendwie aufs Bruschetta. Daneben vielleicht irgendwie eine kleine Sardine oder halt kleinen Stracciatella, irgendwas Schönes. Oh, lecker. Oh, ich kann mir das auf einer Pizza mit Parmesan vorstellen.
Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, statt Tapenade auf einem Sandwich zum Beispiel. Also schöner, geiler Käse, entweder vielleicht sogar sowas Pecorino-artiges,
okay.
Pfeffer-Pecorino sehe ich irgendwie. Irgendwas Grünes, Pesto-artiges, dann
Ich habe wieder eine Mortadella, aber habe ich eigentlich immer. Ich habe immer eine Mortadella.
Mortadella oder Prosciutto oder irgendwas. So. Und dann das Zeug noch drauf. Das stelle ich mir irgendwie geil vor, weil das ja auch so eine leichte Süße dann auch, glaube ich, hat und so.
Es hat auf jeden Fall auch eine leichte Säure. Es wurde immerhin in diesem Wasser-Apfelessig-Sud, wurde das ja schon auch gekocht.
Ja.
Also es hat auf jeden Fall auch eine leichte Säure. Und also dann natürlich die ganze Power.
Ja, nicht umsonst pickelt.
Eben. Und dann die ganze Power Oregano, Knoblauch, Petersilie, also alles, was man da so reingeschüttet hat. Und ich glaube, da hat man auch wirklich, man macht das ja dann vielleicht so zwei größere Gläser, würde ich schon machen, wenn man sich schon die Arbeit macht. Und da hast du dann ja auch mal ein bisschen was. Aber wie gesagt, ihr müsst mir versprechen, wenn ihr das macht, sauberer Löffel.
Mhm.
Ansonsten krieg ich Herzkasper. Ihr braucht einen Saub. Danke.
Das ist hiermit notiert. Wir freuen uns echt auch immer sehr, wenn ihr uns irgendwie schreibt, wenn ihr irgendwas schon nachgemacht habt oder so. Es muss natürlich auch, ihr könnt einfach auch hier nur zuhören und euch denken, mache ich eh nie, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist den Podcast abonnieren, wenn ihr das eh nicht schon gemacht habt. Wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast bewertet. Das kann man zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify machen. Und wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt, wir freuen uns immer total, wenn wir sehen, dass wir irgendwo erwähnt werden oder sowas. Das ist ganz, ganz toll. Und ihr könnt uns auch immer Themen reingeben, wenn ihr wollt. Auf unseren Socials, bei Instagram könnt ihr uns schreiben oder auch eine Mail an mail@umamitown.de. Und nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Episode, da sind wir hier, man muss ein bisschen sagen, leider in der Trendfarbe Butter Yellow, weil eigentlich wollen wir lieber den kompletten Regenbogen bespielen. Aber es ist in Deutschland schwierig möglich.
Mhm.
In der nächsten Trendfarbe Folge,
Butter Yellow ist schön.
Ja, Trendfarbe Butter Yellow in Form von Mais. Das wird auch ein bisschen butterig.
Mhm.
Das wird frisch und das wird sogar ein bisschen scharf. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.